Mein Name ist Lisa Hutterer und in dieser Folge sprechen wir über ein ganz exotisches Thema und zwar über Digital Detox. Wie kannst du und dein Team und dein Unternehmen mit Digital Detox, digitaler Achtsamkeit und der Reduktion von digitalem Stress dazu beitragen, dass ihr mehr Resilienz, mehr Konzentration, mehr Fokus, mehr Spaß bei der Arbeit, mehr Gesundheit und noch vieles mehr erreichen könnt. Das und viel mehr findet ihr in dieser Folge. Viel Spaß! OMT. Wenn wir dann vorspulen, kann man sagen, dass wir am Tag ungefähr so 3000 Informationen verarbeiten mussten. Und mittlerweile kann man das abschätzen, ja, heutzutage ist es um die 6000 Informationen. Von überall multimedial prasseln Informationen auf unser Gehirn ein und wir müssen das innerhalb kürzester Zeit verarbeiten, ja, und dann natürlich auch noch in der Performance bleiben und zeitnah antworten und zuverlässig sein. Da kommt eben dieser digitale Stress ins Spiel.
Herzlich willkommen zum OMT Online Marketing Podcast mit Mario Jung.
Hallo Lisa, schön, dass du da bist. Lisa, wir beschäftigen uns heute mal mit etwas ganz anderem, relativ untypisch hier im Online-Marketing-Podcast, und zwar mit einem Digital Detox oder nehmen wir es mal allgemein digitale Achtsamkeit. Wie bist du selbst zu diesem Thema gekommen?
Ja, erstmal Mario, danke, dass ich heute hier sein darf. Freut mich sehr. Ich bin zu diesem Thema gekommen aus einem ganz persönlichen Grund. Und zwar, ich war immer im digitalen Marketing tätig, also in verschiedensten Konstellationen von Startup/Agentur über Konzern bis zur Selbstständigkeit. Das heißt, digitales Marketing hat sich durch meine ganze Karriere gezogen. Und ja, ich glaube, jeder, der jetzt hier zuhört, kennt das einfach selber. Ja, man hat so viele Kanäle, man ist ständig online, man hat so viel Screentime und irgendwo zwischen zwei Jobs habe ich eine längere Pause gehabt von ein paar Wochen und habe da gesagt, okay, jetzt komplett Schluss. Ich ziehe jetzt mal hier eine Reißleine und schaue, dass ich einfach in dieser Zwischenzeit mal komplett runterkomme und habe dann also über mehrere Wochen wirklich diesen digitalen Detox für mich selber gemacht und habe dann natürlich ganz viel eigene, sag ich mal, Erfahrungen sammeln dürfen, die ich natürlich auch gerne jetzt heute weitergebe, weil ich einfach denke, es geht jeden von uns was an und einfach diese Effekte, diese positiven, die ich da erfahren habe, das war so spannend und so cool und da habe ich gesagt, super, das ist ein Thema, mit dem ich mich gerne weiter befassen möchte.
Mhm. Normalerweise müsste man jetzt sagen, es ist ja ein bisschen konträr zu dem, was wir verkaufen. Aber wir wollen ja, dass die Leute online sind und dass sie eher Gas geben und so weiter. Als Arbeitgeber könnte ich jetzt sagen, hey, außerhalb der Arbeitszeit wäre es vielleicht auch ganz cool, wenn du ein bisschen mehr auf dich achtest. Ich hatte das Vergnügen, also ich selbst nicht, meine Frau hatte das Vergnügen, eine Fortbildung in der Schule machen zu können, wo es darum ging, wie viele Kinder mit so etwas schon konfrontiert werden sollten. Also wann sollten die anfangen, auf TikTok zu sein? Wann dürfen die das? Weil welche Auswirkungen hat das auf die Lernfähigkeit und so weiter? Es war erschreckend, um ehrlich zu sein, da erste Studienergebnisse zu hören. Eigentlich müsstest du den Kindern das alles verbieten. Aber ganz so einfach ist es ja dann nicht, A, weil sie es nicht mitmachen und B, weil wir müssen sie auch auf die digitale Welt in gewisser Weise vorbereiten. Deswegen bin ich in dem Thema drin und deswegen habe ich aus privaten Gründen gesagt, dieses Thema möchte ich mit Lisa heute hier unbedingt mal besprechen. Ich selbst achte viel zu wenig auf mich. Ich habe auch aktuell nicht das Gefühl, dass ich es bräuchte. Aber ich interessiere mich natürlich sehr dafür, was du uns erzählst, was es für positive Effekte hatte. Weil nur weil ich das Gefühl habe, dass ich es nicht brauche, kann es ja trotzdem heißen, wenn ich es mache, dass es mich vielleicht auch noch weiterbringt. Also man muss ja nicht immer nur ein Problem haben, um irgendwas zu machen, sondern man kann ja auch aus anderen Gründen sowas machen. Gefühlt, wir haben WhatsApp, wir haben Slack, wir haben E-Mails. Gefühlt werde ich andauernd abgelenkt. Also ich habe mittlerweile WhatsApp auf dem Computer abgeschaltet, aber man kriegt immer irgendwelche Push-Nachrichten und man fühlt sich häufig deswegen gestresst. Warum ist das so?
Ja, das hat mehrerlei Gründe, die werde ich gleich gerne erläutern. Aber du hast gerade noch einen ganz wichtigen Punkt gesagt, den ich gerne aufgreifen möchte. Zum einen mal geht es natürlich nicht hier nur um uns Erwachsenen, ne? Sondern eben, wie du gesagt hast, auch um die Kinder. Wie wachsen die schon auf? Und ich glaube, es ist ein ganz zentraler Punkt, den ich gerne jetzt gleich am Anfang machen möchte. Digitalisierung ist gut und wichtig. Und ich glaube, da sind wir uns auch als digitale Marketer sowieso einig und alle, die jetzt zuhören. Also Digitalisierung ist gut, ja, also es geht nicht darum, das Ganze auszubremsen oder zu verteufeln oder zu sagen, Mensch, dann schließe ich mein Smartphone komplett weg, weil wir kommen um diese Digitalisierung nicht herum Und sie hat natürlich vielerlei Gutes für uns in petto, ja. Der Punkt, den ich unbedingt machen möchte, ist, wir brauchen Digitalisierung und sie ist gut, aber wir brauchen ein Regelwerk und wir brauchen das richtige Mindset und eben, da kommt diese Achtsamkeit ins Spiel, um mit dieser Digitalität positiv und ausbalanciert umzugehen. Egal, ob wir jetzt Kinder, Teenies, Erwachsene sind, ob wir viel mit Digitalisierung am Hut haben oder nicht in unserem Job. Und deswegen, ich glaube, dieses Regelwerk und einfach dieses Bewusstsein für dieses Thema digitale Achtsamkeit ist ein ganz zentraler Punkt, den wir für die Zukunft brauchen werden, für uns alle. Jetzt zu deiner Frage, warum sind wir denn gestresst? Du hast gerade schon gesagt, also wir kommunizieren jeden Tag mit diversesten Kommunikationskanälen, ja, wir haben Slack, WhatsApp, MS Teams, Telegram, was auch immer, dann kommen noch die sozialen Medien dazu, also wirklich vielerlei Kanäle. Wenn wir uns mal überlegen, wo standen wir vielleicht vor 20 Jahren noch, ja, also wo wir vielleicht noch ein Nokia hatten und ja, SMS hin und her geschickt haben, wenn du dir jetzt mal überlegst, die Kommunikation damals war ja grundlegend anders, als sie heute ist, ja, damals haben wir eine SMS geschickt, hin, dann hat es ein bisschen gedauert, kriege ich eine SMS zurück. Ja, also es ging hin, her im Ping-Pong. Das hat Geld gekostet, das hat Zeit gedauert, weil man diesen Knochen natürlich nicht immer dabei hatte. Und es lief alles synchron ab. Ja, das heißt, es ging hin, her, hin, her. Wenn du dir jetzt überlegst, wie ist heute die Kommunikation? Wir haben eine Vielzahl an Kanälen. Wir kommunizieren online und offline. Wir haben verschiedenste Devices am Tag, ja, die wir verwenden. Und all das läuft jetzt asynchron. Und das ist nicht mehr so, dass diese Konversation irgendwann endet, sondern es geht immer weiter und weiter. Und ich muss mich also erinnern, ja, ach, auf LinkedIn habe ich noch nicht geantwortet. Ah, jetzt hat mir jemand in Slack geschrieben und so weiter. Und muss diese Informationen rausfiltern. Ja. Und wenn man jetzt mal noch einen Schritt weiter überlegt, wir sind ja im Prinzip noch gefangen in unserem Steinzeitkörper. Das siehst du an der Art, wie wir zum Beispiel, wie unser Körper funktioniert, wie unser Schlaf funktioniert, wie unsere Stress-Response funktioniert. Ja, wir haben immer noch diesen Steinzeitkörper. Und wenn man sich jetzt überlegt, in der Steinzeit oder selbst im Mittelalter waren ja die Informationen, die wir bekommen haben tagtäglich, extrem limitiert. Das heißt, da sind im Mittelalter Minnesänger von Stadt zu Stadt gezogen und haben ja Informationen geteilt. Wenn wir dann vorspulen auf vielleicht 2005 ungefähr, kann man sagen, dass wir am Tag ungefähr so, ja, Pi mal Daumen, 3000 Informationen verarbeiten mussten. Und mittlerweile kann man das abschätzen, ja, heutzutage ist es um die 6000 Informationen. Das heißt, von überall multimedial prasseln Informationen auf unser Gehirn ein und auf unseren Körper. Und wir müssen das innerhalb kürzester Zeit verarbeiten, ja, und dann natürlich auch noch in der Performance bleiben und zeitnah antworten und zuverlässig sein. Und da kommt eben dieser digitale Stress ins Spiel.
Ja, das ist spannend. Also ich meine, das kann man ja für sich selbst auch mal hinterfragen. Ich finde es immer wieder erschreckend. Wir haben in der Firma, nutzen wir Slack und Asana. Und darüber entsteht eigentlich auch so die ganze Kommunikation. Und ich habe mein WhatsApp zum Beispiel habe ich komplett auf lautlos stehen. Mein Handy steht zwar hier so neben mir, falls mich jemand anruft. Auch da gehe ich meistens erstmal nicht dran, wenn ich mitten irgendwo drin bin, außer meine Kinder oder Familie oder wie auch immer rufen an, dann hat das meistens einen Grund. Aber ich versuche das schon von mir wegzuhalten. Nichtsdestotrotz gucke ich dann abends mal bewusst in WhatsApp rein und merke, ey, du hast wieder 40 Nachrichten geschickt. Also ich hätte jetzt, wenn du mich gefragt hättest, hätte ich gesagt, jo, vielleicht 5. Aber abends ist mir dann aufgefallen, nein, ich habe teilweise auf dem Computer aufgehabt, Papier gemacht. Und ja, du hast recht, wir verschicken, wir kommunizieren. Ich kommuniziere manchmal per WhatsApp an jemand oder per Slack an jemand, der eigentlich nur zwei Büros weiter sitzt, weil es einfach schneller geht und auch gar nicht nötig ist, dass ich ihn interrupte in seiner Arbeit, sondern ich schicke ihm kurze Nachrichten. Und wenn er sie später liest, ist es ja auch egal, weil wir so effizienter sind, weil wir so schneller sind und so weiter und weil wir natürlich beide Zeit sparen. Ich muss nicht aufstehen und rübergehen und er muss sich nicht unterbrechen lassen und liest es dann in dem Moment, wo er Zeit hat. Ich finde das schon auf der einen Seite cool, auf der anderen Seite auch ein bisschen beängstigend, weil, ich meine, wir reden jetzt noch gar nicht über VR und AR und sowas, gell? Also wenn solche Späße noch auf uns zukommen, das ist ja nochmal eine ganz andere Nummer. Aber ich frage dich jetzt mal als Digitalmarketerin durch und durch. Du hast ja eben erzählt, was du alles gemacht hast, mit verschiedensten Funktionen und so weiter. Ist ein digitaler Detox als Online-Marketer wirklich möglich, / auch wirklich sinnvoll?
Ja, sehr berechtigte Frage. Also sinnvoll kann ich mit einem Wort beantworten, ja. Wir können gleich noch über Folgen sprechen. Ja, was passiert, wenn wir das Ganze ignorieren, diesen digitalen Stress?
Ja.
Weil das ist total erschreckend.
Meine nächste Frage übrigens.
Ja, genau. Ja, machen wir gleich. Aber ja, ist das möglich? Also ich glaube, man hat da zwei Kategorien, die man sich jetzt überlegen kann. Ne? Die erste Kategorie ist, kann ich Digital Detox machen in meinem privaten Leben? Kann ich das vor der Arbeit machen, nach der Arbeit, am Wochenende im Urlaub? Ja, wie kann ich es da handhaben? Und die andere Sache ist natürlich, kann ich das in meinem Job machen? Und natürlich sind wir da ein bisschen limitiert, ist ja ganz klar, weil wir einfach mit Laptops arbeiten und mit Handys und wie du schon gesagt hast, man kommuniziert ja auch im Team gerne mal in WhatsApp oder einfach online. Ja, also ich würde sagen, privat wird es natürlich leichter sein als im Team jetzt. Da kommt es aber einfach nur auf die richtigen Absprachen an und so die richtigen Grenzen zu setzen und das richtige Regelwerk zu haben. Und dann auch ist das möglich, ja, und absolut sinnvoll.
Dann lass uns doch mal über die Folgen reden. Ist digitaler Stress wirklich real? Wäre die erste Frage und die zweite, ich hinterher schiebe. Und welche Folgen kann er haben?
Ja, also real ist er tatsächlich. Ich habe mit vielen digitalen Marketern oder auch einfach, ja, generell auch aus anderen Berufen, Branchen gesprochen, die einfach auch altersunabhängig übrigens sagen, ich bin einfach überfordert, ja, von der Masse an digitaler Kommunikation. Also das ist real, ist aber nicht nur meine persönliche Erfahrung oder sage ich mal die Gespräche, die ich geführt habe, sondern es gibt auch mittlerweile wirklich Studien und Konglomerate aus, ja, verschiedenen Universitäten, die sich da zusammentun und wirklich auf diesem Gebiet forschen. Und sie haben auch wirklich rausgefunden, dass es Impact hat auf die Gesundheit, aber natürlich auch aufs Arbeitsleben. Ja, also im gesundheitlichen Bereich haben wir da Herz-Kreislauf kann da ein Problem werden. Es kann zu Verdauungsproblemen kommen. Es kann zu emotionaler Erschöpfung oder Irritation kommen, bis hin zu fast schon Burnout-ähnlichen Symptomen. Also wirklich für die Gesundheit kann das zusätzlich zu dem normalen Stress, den man sowieso schon hat, nochmal on top wirklich eine Zusatzbelastung sein. Jetzt kommt aber auch der Punkt, warum uns als digitale Marketer oder ich sag mal als Menschen, die wirklich performanceorientiert sind, warum das so ein wichtiger Punkt ist. Weil ich glaube, man könnte jetzt unter digitaler Achtsamkeit natürlich leicht missverstehen. Ja, es geht um Bäume umarmen, es geht um ganz viel meditieren und ich möchte das niemandem jetzt verurteilen oder schlecht reden. Ja, man darf das gerne machen, aber ich kann natürlich auch verstehen, ja, dass für jemand, der sehr performancegetrieben ist, digitale Achtsamkeit vielleicht erstmal sehr weit weg klingt. Und jetzt kommt aber der Punkt. Diese Studien haben auch rausgefunden, dass für die Produktivität und wirklich für die Qualität unseres Arbeitslebens dieser digitale Stress ebenfalls negative Folgen hat. Da gehören dazu also fehlender Fokus, fehlende Konzentration, Unzufriedenheit mit dem Job und sogar Ideen oder Gedanken, den Job zu wechseln und auch da wieder diese Überforderung. Also ich denke, deswegen sollte jeder Selbstständige, jeder digitale Marketer, jeder, der ein Team führt oder einfach jeder, der einfach Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin ist, sich einfach das bewusst machen. Das ist das, was digitaler Stress verursachen kann. Und wenn wir jetzt natürlich unseren Fokus, unsere Performance, unsere Konzentration, unsere Resilienz und von Gesundheit mal ganz abgesehen, ja, also alle diese harten Faktoren verbessern will in einem Unternehmen, in einem Team, dann kann einfach diese digitale Achtsamkeit ein super hilfreicher Hebel sein, um da einfach mal zu entschlacken, ja, und mehr Fokus in die Arbeit zu geben.
Ich finde das, also ich höre dir gerne zu, das macht total, also du wühlst bei mir Sachen auf, gell? Also ich überlege dann immer, mich zu hinterfragen, wo habe ich solche Situationen? Und ich meine, ich kann mich daran erinnern, dass ich irgendwann vor vielen, vielen Jahren, also viele, viele Jahre, ich weiß noch nicht mal, ob ich volljährig war, da gab es mal etwas, wo ich wirklich täglich auf einen Brief gewartet habe. Ich sage jetzt mal nicht, um was es ging, ist jetzt nicht so wichtig, war ein Ausbildungsthema. Und es ging Wochen, wo ich einmal am Tag am Briefkasten war und geguckt habe, ist dieser Brief da? Und wenn ich heute auf etwas warte, ich erwische mich, vorgestern war so ein Tag, wo ich alle 5 Minuten auf mein Handy gucke, weil ich habe 2 ganz wichtige Nachrichten, a per E-Mail oder eine per WhatsApp erwartet. Oder wenn ich halt jemandem was schicke, wir waren gestern hier in einem Meeting und wir haben während dem Meeting 4, 5 Sachen für Mitarbeiter geklärt, die waren 10 Minuten später geklärt. weil die ganzen Leute mir sofort geantwortet haben. Okay, das liegt vielleicht auch in meiner Funktion als Geschäftsführer, dass ich eine etwas schnellere Antwort bekomme als jemand anderes. Aber alleine, dass sie das überhaupt mitbekommen haben, ich habe mir dann gedacht, hey, ihr habt doch eigentlich auch alle was zu tun. Wieso lasst ihr euch überhaupt davon stören? Und ich war einerseits angetan, weil ich schnell klären konnte, auch direkt in dem Meeting alles geklärt war. Auf der anderen Seite hat es mir auch ein bisschen das Bewusstsein geschärft, dass ich eigentlich dafür sorgen müsste, dass meine Mitarbeiter isolierter arbeiten können, sollten. Nur dann gehst du ja wieder hin und sagst, ey, du schreibst denen irgendwas vor. Dabei will ich denen eigentlich nur helfen. Also da gibt es natürlich so, ist eine Gratwanderung. Ja? Am Ende, was erlaubst du, was verbietest du? Verbieten ist eh ein schwieriges Thema. Worauf sensibilisierst du? Und dieses Thema mit den Kindern, da kann ich vielleicht, ich wollte es vorhin am Anfang nicht sagen, da waren wirklich so Sachen wie, wenn du Medien benutzt, direkt nach dem Lernen geht das Merkvermögen irgendwie um, ich weiß nicht, ob ich die Zahl richtig wiedergebe, 30% oder 40% nach unten. Das heißt, du kannst lernen, aber eigentlich solltest du 30 Minuten nach dem Lernen dich nicht mit YouTube Shorts, TikTok und so weiter beschäftigen, weil dann deine Lernkapazität oder das, was du gelernt hast, im Nachgang nachweislich besser ist, als wenn du dich direkt an diese Medien dran sitzt. Deswegen sollte man ja auch vorm Schlafen gehen bestimmte Dinge nicht machen, damit man ruhiger ist. Ich gehe immer vorm Schlafen an mein Handy und gucke, ob ich noch eine Nachricht bekommen habe und antworte und so weiter. Und ich schlafe trotzdem bomben super. Aber die Frage ist ja immer, wie würde ich schlafen, wenn ich es nicht machen würde? Oder wie erholt wäre ich oder wie auch immer. Die Frage wird mir keiner beantworten. Das finde ich spannend. Und bei den Kindern, die sich ja nicht verstellen können oder vielleicht auch mal was überspielen können, weil sie einfach noch viel intuitiver oder weil sie einfach leben, wie sie halt leben, weil sie viele Dinge noch nicht beachten, da finde ich sowas immer besonders spannend, dass auf einmal Merkverhalten, also dass sie bestimmte Kombinationen sich nicht merken können. Keine Ahnung, hier sind 7 Ziffern. Früher konnte man sich 8 Ziffern merken. Heute gehen nur noch 6 oder 7 oder was auch immer. Ich war leider bei diesem Vortrag nicht dabei, kenne nur ein bisschen was aus der Erzählung. Aber es war erschreckend zu sehen, was Mediennutzung mit unseren Kindern in Bezug auf Lernverhalten macht. Ja, jetzt habe ich viel geredet.
Ohne dass ich die Statistiken kenne, ich denke, das macht total Sinn, ne? Dass man dem einfach, was im Kopf entstehen und sich festigen darf, auch Platz und Raum gibt und das nicht sofort mit anderen Dingen überlagert, vor allem wenn sie dann einfach banal sind oder einfach nur dem Entertainment dienen. Und es ist ja auch kein Geheimnis, dass wirklich große Tech-Giganten auch ihren eigenen Kindern die Technologienutzung erstmal bis zu einem bestimmten Alter untersagen oder das extrem limitieren, obwohl sie diese Technologie vielleicht mitentwickelt haben, aber einfach nur, um dieser kindlichen Teenager-Entwicklung Platz zu gewähren. Und vielleicht, um da auch noch anzuknüpfen, warum ist es denn für uns als digitale Marketer so wichtig, dass wir da eben alle, ja, diese Gratwanderung, die du gerade so schön beschrieben hast, gemeinsam managen können? Sagt dir der Begriff Banner-Blindness was?
Hm. Ja, doch, klar, logisch. Dass ich halt Banner gar nicht mehr erkenne mit der Zeit.
Ja, genau, das ist es, ja. Also vielleicht auch für alle, die jetzt zuhören und das noch nicht gehört haben. Wir kriegen eben so viele Informationen, dass genau diese wichtige Information, die wir ja als Marketer eigentlich rausgeben möchten, wird von so vielen Informationen überlagert, dass es eigentlich zu einer Reizüberflutung kommt und dass die Wahrnehmung völlig ermüdet ist. Und ja, der User auf der anderen Seite ist dann gar nicht mehr in der Lage, eine begründete Kaufentscheidung oder überhaupt eine Entscheidung zu treffen. Und das ist natürlich Bad News für uns alle, weil wir natürlich dann weniger Schlagkraft haben mit der Arbeit, die wir machen. Und deswegen glaube ich, dieser Punkt, den du gerade gesagt hast, ja, wo ist die Grenze von richtig und falsch, was du als Teamlead oder Geschäftsführer mitgeben darfst an dein Team? Ich glaube, da dürfen wir alle zusammen lernen. Ja, ich glaube, niemand hat diese endgültige Antwort. Aber ich denke, es ist wichtig, einfach sich als Team bewusst zu sein und auch als Führungskraft, da ist ein Thema, das wir zusammen besprechen sollten.
Ich gehe noch mal ganz kurz auf dieses Lernverhalten zurück. Ich finde das tollen Übergang, den du gemacht hast. Mir ist nämlich gerade eingefallen, ich erzähle meinen Kindern immer, alles, was du nicht kannst vor einer Arbeit, lern es noch mal vor dem Schlafengehen. Weil bei mir hat das früher immer, es gibt ja dieses Sprichwort, leg dir das Buch unter das Kissen und dann kannst du es am nächsten Tag. Das hat natürlich nichts damit zu tun, dass das Buch unter dem Kissen liegt, sondern dass man vor einer extremen Ruhephase etwas Wichtiges nochmal aufnimmt und wenn man dann halt nicht mehr diesen Cut hat mit Digitalien, Medien und so weiter, dass dieses Lernen viel besser anschlägt. Ich habe früher immer gesagt, ey, ich habe das sogar meinen Lehrern erzählt, meinen Eltern, wenn ich abends vorm Schlafengehen nochmal die wichtigsten Sachen durchgehe, dann konnte ich die am nächsten Tag. Damals war das für mich so, vielleicht um mir ein bisschen mehr Zeit rauszuholen, um noch ein bisschen länger wach zu sein, wie auch immer, aber ich habe es auch tatsächlich gemacht und tatsächlich hat das bei mir super funktioniert. Ist ja eigentlich ein Indiz dafür, dass das 100% stimmt, was dieser gute Herr oder auch was du jetzt hier so mitgibst. Jetzt, das rekapituliere ich gerade so, währenddem wir hier reden. Lass uns nochmal über digitale Achtsamkeit reden. Was genau bedeutet das denn? Und ich bin frei raus. Für mich klingt das so ein bisschen aus dieser Esoterik-Ecke.
Ja, genau. Das war der Punkt, der mir so wichtig war, am Anfang gleich zu erwähnen. Also ja. Mir ist es wirklich wichtig, hier nicht in dieser Esoterik-Ecke zu bleiben. Und ob man das jetzt so betiteln möchte, sei mal dahingestellt. Aber ne, was ich vorhin schon gesagt habe, ich glaube, man könnte das jetzt sehr leicht missverstehen. Mir geht's aber wirklich darum, diese digitale Achtsamkeit und einfach dieses Bewusstsein, hey, da ist ein Thema, was uns potenziell in verschiedenen Facetten negativ beeinflussen könnte. Lass uns das einfach mal gemeinsam anschauen, ja. Und da geht's, wie gesagt, nicht um Bäume umarmen, sondern ja, ich glaube, es wäre leicht für jemanden, der nie etwas mit Digitalisierung zu tun hatte, egal wer das jetzt ist, ja. Aber sagen wir jemand aus einer anderen Branche oder jemand aus einer anderen Generation, der oder die einfach vielleicht keine Anknüpfungspunkte damit hat, wäre es natürlich leicht zu sagen, gut, ich behalte halt für immer mein Nokia und werde einfach nie upgraden, ja. Deswegen finde ich es auch besonders wichtig für uns als digitale Branche. Wir sind die Stimmen, die das mitbestimmen können. Wir sind diejenigen, die einen Trend setzen können und die Entwicklung dieser Digitalität in unserer Gesellschaft mitbestimmen können. Und deswegen finde ich es eben umso wichtiger, ne, dass wir das aus dieser ESO-Ecke herausholen und wirklich klar sagen, wir in der digitalen Ecke, in der Performance-Ecke, wir sind diejenigen, die hier auch ein Wörtchen mitzureden haben.
Welche Tipps hast du denn für uns, wenn man sich digital detoxen möchte?
Ja, meine Tipps, die, wie gesagt, die würden sich splitten in zwei Kategorien. Ne? Das eine ist mal privat, das andere ist dann wirklich im Business. Was können wir tun und im Team? Privat, denke ich, ist es eine relativ gut abgesteckte Sache. Ja, zum einen mal können wir überall Mini-Detoxes einbauen. Das heißt, wir können uns sagen, und ich glaube, diesen Tipp, diese Regel haben wir schon so oft gehört, aber du hast auch gerade schon erwähnt, man hält sich halt dann auch nicht immer dran. Ja, was ist das Erste, was ich morgens mache? Ja, in der Regel mache ich meinen Handywecker aus, weil er klingelt und dann habe ich schon in der Hand und dann schaue ich drauf. Ist natürlich jetzt nicht das, was wir als Erstes machen wollen. Das muss ich jetzt nicht genauer erklären. Ich glaube, das ist uns allen bewusst, dass man es schon oft gehört hat, aber es uns einfach nicht so leicht fällt. Deswegen einfach zur Wiederholung. Das Gleiche natürlich abends. Auch da, was machen wir? Nochmal kurz Insta checken, nochmal kurz den Wecker anschalten. Habe ich noch eine WhatsApp bekommen? Auch da, ne, der Punkt, den du schon gesagt hast. Wie kann man diese Lücke kurz vor dem Schlafengehen irgendwie anders füllen? Ich glaube, das sind jetzt so ein bisschen die Standardtipps, ne, die man schon oft gehört hat. Aber was sich bei mir auch total bewährt hat, sind einfach so kurze Detoxes einzubauen, weil ich eben denke, man hat nicht immer 6 Wochen Zeit am Stück, um einen Detox zu machen, aber man kann mal abends, wenn man zum Abendessen geht, das Handy zu Hause lassen. Man kann vielleicht in der Urlaubswoche das ein bisschen runterschalten. Man kann sich einen fixen Tag in der Woche blocken. Das heißt zum Beispiel, ich sage immer Sonntag, gehe ich ohne Handy aus dem Haus oder checke ich gar nicht. Ja, am Sonntag erreicht mich keiner. Falls es doch jemand machen will, dann müssen sie eben irgendwie über andere Wege gehen, über meinen Partner, über meine Partnerin oder wie dem auch sei. Oder Mitbewohner, Mitbewohnerin. Also da gibt's ja auch ja kleine, sag ich mal, Umwege, über die man dann trotzdem erreichbar bleiben kann im Notfall. Ich glaube, das ist schon wichtig für das eigene Bauchgefühl, einfach zu wissen, okay, aber wenn jetzt irgendwas ist mit meinem Kind, mit ja jemandem aus der Familie, bin ich schon erreichbar, aber diese Leute müssen das alle wissen. Ja, also einfach einen Tag definieren, eine Zeit definieren, den wichtigsten Personen Bescheid geben, hey, ich mache das jetzt so, ja, und dann Notfallplan. Wenn du mich doch erreichen willst, keine Ahnung, schick eine Brieftaube oder ja, Festnetztelefon werden die meisten nicht mehr haben, aber vielleicht ja, gibt's jemanden im Haushalt, den man dann alternativ erreichen kann.
Ja, also ich mache das gerne so, wenn ich von der Arbeit komme, bis die Kinder schlafen, lege ich das Handy zur Seite. Das ist jetzt 1,5-2 Stunden. Ich erwische mich immer wieder, wie ich doch drauf gucke oder was mache, aber ich sag mal, da ist die Nutzung geht rapide bergab. Das finde ich ganz cool. Eigentlich mache ich das nicht wegen mir, sondern wegen der Kids. Einfach A, dass ich mich mehr mit ihnen beschäftige und B, dass sie halt auch nicht sehen, dass ich dauernd dranhänge, weil ich viel zu viel Zeit mit meinem Handy verbringe. Wie ist die digitale Achtsamkeit im beruflichen Feld möglich? Also ich finde das Thema ja total spannend. Also muss ich ja wirklich sagen. Also nochmal, auch wenn ich mich selbst da nicht ganz so drin sehe, ich glaube schon, dass wir, und ich kriege das auch immer häufiger mit, dass wir sehr viele, wahrscheinlich auch unter den Hörern haben, die ja genau diese Probleme jeden Tag haben. Und ich möchte schon animieren, dass jeder für sich mal herausfinden sollte, ob das für ihn mal, dass er das mal für sich testet und guckt, ob das einen Effekt auf ihn hat oder nicht. Und ich lasse mir da auch gerne zurückspielen, was die Leute sagen, weil nochmal, nur weil ich es noch nicht für mich gemacht habe, heißt das nicht, dass es nicht für mich auch gut sein kann. Also ich bin da, ich höre mir das gerne an. Ich gebe auch zu, dass ich das zeitweise auch belächelt habe. Ja? Also es ist nicht so, dass ich das immer nur, wenn dann einer mit mir zu mir kommt und sagt, hier, ich bin sonntags nicht erreichbar und so weiter. Klar, wenn das ein Arbeitnehmer macht, dann ist das logisch, dann halte ich mich da dran. Aber wenn jetzt ein Kumpel zu mir sagt, hier, sonntags brauchst du mir gar nicht schreiben, da gehe ich nicht an mein Handy, dann denke ich mir, warum machst du das nicht? Gell? Das ist doch eigentlich dafür da, dass du in der Freizeit dich auch mal koordinieren kannst. Aber es hat dann ja auch seine Gründe und jeder muss das für sich entscheiden. Wie ist die digitale Achtsamkeit im beruflichen Feld möglich, wenn es die Arbeit erfordert, dass man ständig viel mit Vorgesetzten und Teamkollegen im digitalen Austausch steht?
Ja, also das finde ich auch ein sehr spannendes Thema und ich glaube tatsächlich, dass das etwas mehr herausfordernd ist, als einfach sich eine Regel im privaten Leben aufzustellen. Dennoch glaube ich, es ist durchaus möglich. Und dafür, glaube ich aber, braucht dieses Thema einfach eine breitere Aufmerksamkeit. Also genau durch Dinge wie jetzt, ja, dass wir einfach darüber reden und man sich das einfach bewusst macht. Aus meiner Sicht ist es so, dass wirklich ein Team oder gar ein Unternehmen diesem Thema sich erstmal widmen muss und man dann als Team oder als Gruppe einfach sich ein Regelwerk schaffen kann, indem man sagt, das ist unser präferierter Kanal. Vielleicht darf auch jede Einzelperson dann einmal abgeben, ja, wo erreichst du mich am besten? Ich hatte zum Beispiel mal einen Chef, der hat einfach keine MS Teams Nachrichten gelesen. War natürlich blöd für alle, die das nicht wussten, dass er die nicht liest, weil man natürlich schickt und dann wartet. Für uns als Team war das fein, weil wir das wussten und wir wussten, okay, wir rufen ihn einfach an. Ja, also eigentlich hat er sehr, sehr gut Grenzen gesetzt und das auch sehr, sehr klar kommuniziert. Und das ist dann auch für alle fein. Also ich denke, man darf als Team dann auch wirklich entscheiden, welcher Kanal ist vielleicht der präferierte, welcher ist ein, sage ich mal, schneller Kanal und welchen darf man auch vielleicht mal etwas langsamer beantworten, weil ich glaube, wenn man ja ständig in 5 Kanälen ist, irgendwo geht eben der Fokus flöten und diese Fokuszeit brauchen wir, um wirklich konzentriert zu arbeiten und zu performen. Ja, also welche Kanäle sind präferiert? Dann vielleicht auch als Team sich einfach Regeln aufzustellen für Zeiten, in denen man erreichbar sein sollte und nicht erreichbar sein muss. Ja, also wo man wirklich dann fokussiert arbeiten darf und nicht gucken muss, ach, hat das Handy geklingelt. Übrigens, es gibt einen Begriff, der heißt Vibranxiety. Das ist die Anxiety, dass dein Handy vielleicht vibriert oder geklingelt hat. Ringsiety und Vibranxiety. Ja, so das, ich glaube, jeder von uns kennt das so. Man zuckt, oh Gott, hat da was geklingelt, hat da was vibriert? Ja, und ich glaube, für Teams und für, ja, einfach für jeden, der fokussiert arbeiten möchte, wäre das super zu wissen, in diesen, keine Ahnung, 3 Stunden am Nachmittag brauche ich keine Vibranxiety oder keine Ringsiety zu haben. Da kann ich wirklich fokussiert arbeiten und niemand braucht was.
Ich habe tatsächlich bei mir kein Vibrieren und kein Klingeln an, nie, auch abends nicht, weil ich mir immer denke, ich gucke auf mein Handy, wenn ich Zeit habe und wenn ich Zeit habe, rufe ich zurück. Also für mich ist es eher so ein, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal außer in der Familie ein Telefonat angenommen habe, währenddem er mich angerufen hat. Weil ich ja meistens, also ich habe das teilweise auch umgedreht hier liegen, weil ich einfach mich dann auch schützen will, fokussiert zu arbeiten. Tatsächlich im beruflichen Kontext, also bei uns gibt es dann auch, wir wollen über Slack kommunizieren und Asana als Projektmanagement nutzen, habe ich vorhin schon mal erzählt. Unser WhatsApp-Kanal, den gibt es noch für ganz dringende Themen. Also wenn wir irgendwas vergessen haben morgens und oder einer sieht einen Blitzer kurz vorm Büro und dann schicken wir das mal über WhatsApp raus. Aber eigentlich versuchen wir WhatsApp zu meiden. Ich sag meinem Team immer, weil manche haben ja auch Slack auf dem Handy und da gibt es auch ein paar, Meistens begrüße ich das, die auch mir am Wochenende antworten. Das liegt daran, dass ich als Unternehmer unter der Woche meistens irgendwie im Stress gefangen bin und ich kann eher am Wochenende mal fokussiert arbeiten, schicke dann aber schon Nachrichten raus an mein Team und sage hier, mach das. Das kommuniziere ich zwar regelmäßig im Teammeeting, dass ich sage, ihr müsst mir nicht am Wochenende antworten. Es reicht mir dann unter der Woche. Nur ich schicke euch das am Wochenende, weil das meine Fokuszeit ist. Macht aber dann natürlich die Hälfte auch nicht. Aber gut, am Ende, ich biete es ihnen an, wenn sie es dann nicht machen. Also da hört dann für mich meine Verantwortlichkeit auf. Jeder andere kann ja das für sich entscheiden, wo seine Verantwortlichkeit aufhört und wo nicht. Ich habe aber ein anderes Beispiel, was ich auch ganz spannend finde. Da geht es gar nicht so um digital. Ich glaube, dass das Thema Kommunikation, Fokus und so weiter, Fokuszeit und so weiter insgesamt ein sehr wichtiges Thema ist, was nur durch die Digitalität extremer geworden ist. Ich kann dir zum Beispiel sagen, bei uns im Büro gibt es eine Regel, die erzähle ich jedem neuen Mitarbeiter, ich möchte nicht auf dem Gang angesprochen werden. Das wirkt erstmal unnahbar, aber wenn ich aus meinem Büro rausgehe, dann muss ich auf Toilette oder ich will was zu trinken oder ich gehe mir was zu essen holen, bin aber gedanklich vielleicht gerade in irgendetwas drin, aber es drückt gerade, ich muss jetzt kurz, Entschuldigung, auf Toilette und dann, wenn ich zurückkomme, wenn ich aber jetzt im Gang unterbrochen werde, bin ich raus und dann muss ich mich wieder reinarbeiten und das wirkt manchmal unhöflich, deswegen kommuniziere ich das immer von Anfang an, aber es hilft mir ungemein, effektiver zu arbeiten und dann auch pünktlich abends rauszukommen, weil wenn ich dauernd unterbrochen werde draußen, dann weiß ich genau, dass ich 1,5 Stunden länger auf der Arbeit sitze, weil ich nämlich länger brauche, um mit meinen Themen durchzukommen. Und das war so ein Selbstschutz, den ich vor ein paar Jahren integriert habe.
Ja, super spannend. Also ich muss auch sagen, ich glaube, du oder ihr seid schon digital achtsamer, als du vielleicht bewusst wusstest. Ja, weil ich glaube, dass ihr da schon sehr viel implementiert habt. Und da sprichst du gleich ein ganz gutes Thema an, wovon ich weiß, dass vor allem wir Frauen da oft Themen haben. Und das ist Grenzen setzen. Und ich glaube, dieses Gangthema bei dir, das ist ein sehr, sehr gutes Thema. Und ein sehr gutes Beispiel dafür, dass du Grenzen setzt. Und ich möchte das an dieser Stelle auch nochmal klar machen, um digitalen Stress zu reduzieren, brauchen wir Grenzen. Als Einzelperson, als Privatperson, im Team. Und Grenzen setzen ist nichts Negatives, sondern Grenzen setzen ist eigentlich nur eine proaktive Möglichkeit, meinem Gegenüber zu sagen, was passt mir und wo hast du meine Grenze überschritten und was möchte ich nicht. Das heißt, es kann natürlich erstmal forsch wirken, aber eigentlich ist es ein proaktiver und sehr positiver Weg, um einfach zu sagen, so schaffst du es, mich produktiv sein zu lassen, gut gelaunt sein zu lassen und ja, einfach mich nicht zu stören in der Art und Weise, wie ich arbeiten und sein möchte. Deswegen finde ich das ein sehr positives Beispiel tatsächlich. Und deswegen, ich glaube also, ne, Grenzen setzen ist ein ganz wichtiger Punkt. Und da kommen wir auch schon zu meinen nächsten Tipps, die ich für Teams, für Unternehmen im Kopf habe. Also out of office ist so ein Thema und Abwesenheitszeiten, was man aus meiner Sicht wirklich religiös pflegen darf. Also bei mir gibt's in WhatsApp, in E-Mail, in LinkedIn, überall, wo es möglich ist, nach meiner Arbeitszeit und auch an Wochenenden, auch am Feierabend, gibt's bei mir out of office, weil ich einfach meinem Gegenüber signalisieren möchte, du, ich bin jetzt gerade nicht da, ich melde mich so schnell wie möglich. Ja, aber eben dieser Punkt, den du angesprochen hast, nur weil wir ständig verfügbar sein können, heißt es nicht, dass wir ständig verfügbar sein müssen. Und das ist einfach nur ein Signal. Für dich als Teamlead oder als Geschäftsführer finde ich das super, wie du das gemacht hast. Ja, zu sagen, du arbeitest am Wochenende, aber du erwartest nicht, dass dein Gegenüber dann antwortet. Und wenn es jemand doch machen will, ja, dann ist es so, ne? Aber deine Verantwortung hast du aus meiner Sicht damit wunderbar abgedeckt. Und das finde ich einfach nur wichtig, in einem Team, in einem Unternehmen aktiv anzusprechen. Und ich glaube eben nicht, dass es überall schon so proaktiv gehandhabt wird, wie es ja bei euch der Fall zu sein scheint.
Ja, wahrscheinlich macht man schon mehr, als man selbst denkt. Hast ja vorhin selbst gesagt, ihr seid wahrscheinlich weiter, als ihr selbst wahrnimmt. Vielleicht ist es auch, ja klar, Selbstschutz. Also wir haben in unserem Botschafterkreis mal ein Stressmanagement-Seminar gemacht. Und also wir treffen uns mit unseren Botschaftern einmal im Jahr, einmal im Halbjahr, wie wir es halt immer schaffen, und machen immer eine Fortbildung, die out of the box ist. Also wir haben ja unterschiedliche Senioritätsgrade bei uns in den Botschaftern aus unterschiedlichen Online-Marketing-Disziplinen. Und da müssen wir Fortbildungen nehmen, die nichts mit Online-Marketing zu tun haben. Und da haben wir tatsächlich schon unterschiedliche Sachen gemacht, unter anderem auch einmal Stressmanagement. Und Stressmanagement hat ja ganz viel mit Zeitplanung zu tun und vor allem vorbauend zu arbeiten. Weil wenn der Stress schon da ist, ist es ja zu spät, sondern wir müssen hier wirklich achtsam darauf achten, was habe ich denn für Trigger, die mich in meinem Grundstress schon zu hoch bringen, damit das Fass nicht überlaufen kann. Und da sind, wir würden jetzt, wenn ich so mit dir darüber rede und darüber nachdenke, fallen mir ganz viele Sachen ein. Also meine Frau hört das nicht gerne, aber wenn ich bestimmte Themen, Stressthemen habe, wie Probleme mit dem Hausbau, es gibt Tage, wo ich sage, ich möchte nicht darüber reden. Also dann schreibe ich meistens mittags schon eine Nachricht, hier, ich habe einen Scheißtag, heute bitte keine negativen Themen mehr. Und es ist mir auch egal, ob da irgendeine Unterschrift gemacht werden muss oder nicht, dann mache ich die halt 3 Tage später. Das ist mir total egal, weil wenn die anderen nichts liefern, dann kann ich ja auch keinen Druck aufbauen, dann lasse ich mir halt jetzt auch mal keinen Druck aufbauen. Dieses, ich komme nach Hause in den Bereich, wo es mir gut gehen soll, und du weißt genau, du hast schon private Themen auf der Uhr, die jetzt überhaupt nichts in der Beziehung sein sollen, sondern irgendwie, keine Ahnung, das Kind hat Probleme in der Schule, der Hausbau funktioniert nicht, jetzt haben wir im August letzten Jahres unsere Wohnung verloren wegen Flutkatastrophe, also weil bei uns hier ein krasser Regenfall war. Und also wir haben 1000 Themen drumherum. Und wo ich manchmal sage, nee, heute Abend passiert gar nichts. Und morgen Abend maximal dieses Thema. Und ich glaube, dass das total wertvoll ist. Ich weiß, das kommt nicht immer so gut an, wenn die andere Person nämlich gerade jetzt darüber reden will, aber das ist ja ein Selbstschutz. Und in diesem Seminar, das ist ja schon 2 Jahre her, war dieses Thema, es war ein Psychologe, der das gehalten hat, das Seminar, und der hat uns erklärt, es geht nicht darum, das abzuschalten, was den Stress am Ende verursacht, sondern das, was das Grundniveau erhöht. Und da sind wir ja genau wieder bei diesem Thema. WhatsApp, digitale Erreichbarkeit. Und die kann ja keiner von sich, also das hat auch gar nichts mit unserem Job zu tun. Wenn ich meinen Vater sehe, der wollte früher nie ein Handy haben. Wenn jetzt das Handy nur ansatzweise klingelt 3 Räume weiter, dann sprintet der im Vollsprint darüber und guckt sich das an und würde nie zugeben, dass er sofort darauf reagieren würde. Das passiert im Unterbewusstsein. Also ich könnte jetzt 1000 Storys erzählen. Lisa, ich finde das Thema spannend. Ich finde es schön, dass wir es heute aufgemacht haben.
Ja, danke schön. Freut mich ebenfalls. Ich habe noch eine kleine Ressource für den Abschluss, die, glaube ich, ganz entertaining sein könnte. Und zwar, es gibt eine ganz schöne Seite von Anitra Eggler. Vielleicht können wir die auch später in die Shownotes geben. Mario, hast du gerade deine aktuelle Screentime für mich? Ich habe nämlich hier einen Lebenszeitrechner offen. Dann würde ich dir hier ganz kurz mal die Zahlen sagen, weil ich glaube, es ist ganz spannend zu sehen, wie viel Zeit man sich da sparen kann. Wie viel bist du denn am Handy im Moment?
Viel zu viel. Warte mal, da muss ich doch bei mir in den Einstellungen gucken, oder? Screentime, Bildschirmzeit hier.
Genau.
Himmel, meine durchschnittliche Tagesdurchschnittszeit, willst du wissen?
Ja.
2 Stunden 45.
Okay, ich mach mal 2,5 hier. Und das berechnet jetzt hier ganz schön die Lebenszeit. Bei 16 Wachstunden pro Tag vergeudest du hier 15% deiner Lebenszeit. Das macht im Monat Handyzeit von 4,75 Tagen. Deine Handyzeit pro Jahr ist 1,87 Monate und in 10 Jahren wären das 1,5 Jahre. Also das ist die Zeit, die du dir einsparen könntest, wenn man einfach nur ein bisschen an der Handynutzung runterschaltet.
Dann würde ich aber gegen argumentieren, wie viel Zeit spare ich mir, weil ich so ganz viel organisieren kann, was ich sonst mit sehr viel Fußweg oder wie auch immer organisieren müsste. Da würde ich ein paar Gegenargumente finden. Die Zahlen sind natürlich beeindruckend. Ich gucke gerne in meinen YouTube-Account und sehe, wie viele Stunden Leute irgendwie was geguckt haben oder Tage, wo ich mir auch denke, krass, was das eigentlich alles bedeutet. Das sollte man sich mal angucken. Ich würde aber sagen, von meinen 2 Stunden 45 Minuten sind 2 Stunden beruflich, wo ich effektiver so arbeite, als wenn ich selbst drauf arbeite. Deswegen gehe ich da vielleicht nicht 100% mit, aber ich glaube schon, dass man sich zumindest mal oder vielleicht auch den Kindern so mal weiß machen kann, was das bedeutet. Hättest du mir jetzt gesagt, warte mal, mit so viel Handynutzung hast du weniger Lebensdauer, wenn sowas ausgerechnet werden könnte, dann hätte ich gesagt, okay, jetzt würde ich ein bisschen mehr drüber nachdenken. Aber gut, lassen wir das. Liebe Lisa, wir sind am Ende. Du wolltest noch was sagen.
Ich wollte sagen, die Welt ist nicht schwarz-weiß, ne? Wenn man da jetzt noch rausfinden könnte, Wie viel hast du da was Produktives gemacht? Wie viel hast du da vielleicht einfach nur gescrollt in Instagram? Also ich glaube, das könnte man nochmal auseinanderdröseln. Das ist ein guter Punkt.
Ja, 100%. Lisa, vielen lieben Dank für deine Zeit, für deinen Input. Und ja, hat Spaß gemacht.
Dankeschön, dass ich da sein durfte und ja, über ein etwas anderes Thema mit dir sprechen durfte heute.
Zum Abschluss der heutigen Folge mit Lisa habe ich noch einen Hinweis auf unsere Clubtreffen-Serie, weil, wenn das hier online geht, werden wir ganz, ganz viele neue lokale Treffen vereinbart haben, unter anderem am Vortag der OMR sind wir in Hamburg, wir sind in Gelsenkirchen, wir sind Mitte April in Stuttgart, Karlsruhe, Gütersloh, Freiburg, es ist alles mittlerweile, könnt ihr euch anmelden, je nachdem, wo ihr herkommt. Ihr findet in den Shownotes den Link omt.de/clubtreffen. Ihr könnt auch einfach Clubtreffen und eure Stadt googeln. Ich bin mir ziemlich sicher, da werdet ihr nicht direkt den Motorradclub finden, sondern uns. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr vorbeikommt. Das sind coole Events. Wir haben mega Bock drauf, wenn ihr zu OMR kommt, Vorabend bei uns. Ich freue mich auf euch. In diesem Sinne, wir sind raus. Bis dann. Ciao, ciao.